Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Privatpiloten-Lounge. Wir dürfen alte, neue Gäste, Fliegerkameraden begrüßen. Jetzt begrüße ich aber erstmal meinen alten Co-Moderator, den lieben Johann in Stade. Moin Johann, wie geht dir das?
Moin Fritz, alles klar?
Ja, alles bestens. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Checkout-Flug. Mit mir als Sandsack hinten drin, hast du fein gemacht.
Vielen Dank, ja, war eine angenehme Landung.
Ja, war Butter, läuft. Und im Sauerland müssen wir eigentlich sagen, ne? Da dürfen wir den Heinz begrüßen. Heinz, herzlich willkommen zur Aviation Hero Podcast Interview Folge mit dir zusammen. Hallo.
Ja, hi. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Zum zweiten Mal jetzt tatsächlich schon. Das eine ist ja ein bisschen länger her jetzt. Und ich bin gespannt, was ihr für Fragen mitgebracht habt.
Genau. Es war Folge 19 am 17. März 2021. Da waren wir mit dem Podcast gerade so 4-5 Monate auf Sendung. Da haben wir das noch, glaube ich, gemeinsam alleine gemacht, du und meine Wenigkeit, Heinz. Und heute geht es mal darum über Aviation Hero. Du hast ja schon damals angefangen, Flugschule zu gründen, Schwerpunkt BZF, aber auch Theorie etc. pp. Und was sich da jetzt in den letzten 5 Jahren getan hat, da wollen wir heute mit dir einfach mal so ein bisschen drüber sprechen und mal hören, wie es so läuft. Und da ich mich jetzt schon müde geredet habe, Johann, you have control.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Heinz, für alle diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind und Folge 19 nicht gehört haben, was natürlich höchst verwerflich ist, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zur Fliegerei gekommen und bist überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, sehr gerne. Ich fange mal so ganz am Anfang an. Ich bin nach dem Abitur bin ich auf Backpacking-Reise gegangen mit einem guten Kollegen von mir in Neuseeland, wie das heutzutage fast jeder so macht. Also, glaube ich, für so was Besonderes. Und da habe ich dann so ein Schild gesehen in der richtig schönen Natur. Pilot werden für einen Tag oder so. Ja, oder Flugzeug selber fliegen. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber das hat mich so gecatcht, dachte ich mir so, hä, wie kann ich das Ding einfach irgendwie selber fliegen jetzt? Und dann habe ich kurzerhand meinen Kollegen überredet und der Fluglehrer hat mir da echt ein gutes Gefühl gegeben, als hätte ich das Ding selber geflogen. Ja, also ich natürlich in der Luft habe ich dann ein paar Sachen gemacht, aber sonst hat er natürlich alles gemacht. Aber ich dachte da wirklich, ich wäre jetzt das Ding geflogen, wie einfach das so wäre. Und das hat mich so gecatcht, dass ich dann kurzerhand das Thema immer so in meinem Kopf weiter drin war. Und wo ich dann im Studium war, 2 Nebenjobs hatte, dann habe ich das ganze Thema angefangen und habe dann kurzerhand meine PPL-Ausbildung hier in der Nähe dann im Verein angefangen.
Okay. Und wenn du jetzt an deine Ausbildung denkst, wie würdest du die beschreiben?
Auf jeden Fall sehr aufregend, langwierig, ineffizient, aber immer noch cool. So, das wären jetzt so die Worte, die mir so spontan eingefallen sind. Und es hat natürlich unheimlich Spaß gemacht, in dem Flieger zu sitzen. Am Anfang tatsächlich eher ein bisschen frustrierend. Ich weiß nicht, wie war das bei euch so in den ersten Stunden? Habt ihr da schon direkt Bock gehabt oder war das auch ein bisschen anstrengend für euch?
Johann, sag du mal.
Na gut, zum Segelflug, von daher war das so ein bisschen... War das ein bisschen anders, wobei ich mich schon dran erinnern kann, dass ich auch so, ich habe es glaube ich schon mal in einer Folge gesagt, ich hatte so 2-3 Flugstunden, wo ich irgendwie nach vorne gegangen bin und dann in der 4. lief irgendwie gar nichts auf einmal. Ich habe es gar nicht zusammenbekommen. Und so war es auch kurz vorm Solo, da hatte ich so eine Flugstunde, wo einfach gar nichts gepasst hat. Und dann meinte mein Fluglehrer noch so, ja, eigentlich wollte ich dich nächste Woche Solo fliegen lassen, aber das machen wir jetzt nochmal.
Ja, also so ähnlich war es bei mir auch. Ich habe das am Anfang gar nicht hinbekommen, ne? Vor allen Dingen so im dreidimensionalen Raum, dann irgendwie, dann hat mal die Höhe halten geklappt, aber dann der Anflug wieder alles irgendwie vergessen. Ich bin ja auch auf dem Motorsegler gestartet und irgendwie so, ich habe da keinen richtigen roten Faden gehabt am Anfang. Ich dachte mir so, hey, also wie soll ich das Ding irgendwann mal landen? Ja, am Ende hat's dann doch geklappt, aber es war auf jeden Fall eine spannende Reise dann dahin, ne, bis man die Lizenz dann hatte.
Definitiv. Aber Motorsegler ist auch gemein. Ich bin, glaube ich, auch die 12. Stunde mit dem Motorsegler rumgeflogen mit meinem ollen Fluglehrer. Und dann hat er gesagt, ja, du musst dir jetzt hier Gas geben, jetzt musst du der Bremsklappe ein bisschen mehr rausziehen. Ich habe da gesessen und dachte mir so, ja, irgendwie müsste ich aber jetzt auch Shiva, die achtarmige Göttin sein, um irgendwie hier alles gleichzeitig bedienen zu können. Immer dieses Umgreifen. Du bist ja gerade irgendwie mal froh nach der 12. Stunde, wenn du einigermaßen geradeaus fliegen kannst, ne? Jetzt sitzt du da im Motorsegler und sollst dann da bremst, Gas raus, Gas rein, Höhe landen, Sideslip. Keine Ahnung.
Das war bei mir auch so tatsächlich, dass man so in der 3. oder 4. Stunde den Slip versucht hat, dass man dann runterkommt, wenn man zu hoch angeflogen war. Ja, das ist sehr überfordernd so am Anfang irgendwie, ne? Vor allen Dingen auch in dem Motorsegler. Ich bin da irgendwie nicht so richtig warm geworden. War gefühlt auch den ganzen Sommer dann irgendwie da am Flugplatz. Aber am Ende hatte ich dann 8 Flugstunden aufgeschrieben. Ja, weil die Instruktion dort, das weiß man ja alles so nicht vorher, wirklich einen riesigen Einfluss so, ne, auf deinen Fortschritt haben kann, ne? Wenn der Motorsäger ganz hinten irgendwie in der Halle steht und es eigentlich ein Segelflugverein ist und du erstmal alles wieder rausziehen musst, kein fester Tower dort ist und dann immer ein Flugleiter extra kommen muss und dann ein Rasenplatz statt Asphalt ist, das hat dann schon echt, lange gedauert, dass man da mal Fortschritte gemacht hat. Und dann habe ich auch irgendwann den Verein dann tatsächlich gewechselt.
Ja, weil dann du nach nicht mehr vorangekommen bist.
Weil ich genau das Gefühl hatte, irgendwie bin ich hier ewig dran, 8 Stunden. Ich war gefühlt an meinem Kapazitätslimit angekommen. Und dann bin ich dann zum Verein gewechselt, der einfach ein bisschen größer war. Arnsberg, da starten ja auch die Jets. Und Asphaltpiste, fester Tower, mehrere Motorflugzeuge. Und da ging es dann halt auch besser dann am Ende.
Was war für dich da der größte Unterschied?
Einfach die Infrastruktur. Also die Fluglehrer waren auch vorher alle cool und der Lehrer war auch super. Das hat alles gepasst, aber einfach die Infrastruktur. Man kommt hin, kann direkt losfliegen, muss nur den Flieger einmal raus, mehrere Fluglehrer. Ja, und dann war es dann auch auf einem modernen Flieger. Ich bin dann auf einer Aquila geflogen, statt vor der Motorsäger. Lag mir auch viel besser, tatsächlich. Und dann habe ich den ganzen Schein quasi in einer Saison dort durchgemacht.
Was war für dich so der schwerste Punkt in der ganzen Ausbildung?
Der schwerste Punkt war, glaube ich, wirklich einmal so den Dreh rauszuhaben mit der Landung, würde ich sagen. Das hat echt lange gedauert und ich hatte immer das Gefühl, das haut gar nicht hin. Und irgendwann hat es dann so Klick gemacht und auf einmal haben alle Landungen irgendwie funktioniert und da hatte man so den Dreh raus. Aber ich konnte gar nicht sagen, was es da so richtig war am Ende. Aber genau, das würde ich sagen tatsächlich.
Okay. Und wie lange bist du nach der Ausbildung dann noch weitergeflogen?
Nach der Ausbildung bin ich dann noch 2 Jahre, glaube ich, weitergeflogen.
Alle kam Freunde da schon die Idee für Aviation hier?
Tatsächlich kam die Idee schon in der Ausbildung.
Mhm.
Da hat es auch schon angefangen, ja, weil ich habe einen Präsenzlehrer gemacht, der hat sich dann über Monate lang hingezogen. Die Lehrer haben das auch gut rübergebracht, aber am Ende, nach den 5 Monaten oder 4 Monaten, wusste ich gar nicht mehr, was wir überhaupt am Anfang besprochen haben. Und dann sitzt du halt trotzdem alleine mit den ganzen Fragen da. Da denkt man ja nicht dran. Man ist halt nach so einem Lehrgang nicht prüfungsreif, sondern das Lernen kommt halt danach. Ja? Und dementsprechend musste ich mir dann einfach viele Sachen wieder selber erarbeiten und recherchieren, so wie es, glaube ich, viele machen. Und da habe ich mir so gedacht, hey, wie geil wäre das denn, wenn das in so Videos einfach mal das bei YouTube gucken könnte. Und dann habe ich tatsächlich in der Ausbildung schon angefangen, Videos online zu stellen. Die sind jetzt mittlerweile immer noch online über die Lufträume, über das QNH und so weiter und so fort, wo ich mir das halt selber beigebracht habe. Ja, mir war das nur ein bisschen zu blöd, da mein Gesicht damit drauf zu packen, weil ich dachte mir, ich bin selber noch in der Ausbildung. Kommt nicht so gut, wenn das vielleicht mein Fluglehrer sieht. Und deswegen war das nur mit der Stimme und keiner wusste, wer da so dahinter gesteckt hat.
Das sind nämlich auch die Videos, an die ich mich erinnern kann. Da gab es nur die Stimme vom Heinz.
Correct.
Und irgendwann hat man dann auch Heinz wieder live in der Aquila gesehen. Und dann bist du dann auch geflogen. Und dann hat man dann deine Videos dann dazu gesehen. Aber du hast ja auch schon damals wahnsinnig viel Mühe gegeben, diese Erklärvideos schön bildlich darzustellen. Das war schon richtig viel Arbeit, die da drin gesteckt hat und da drin steckt.
Correct. Also war extrem viel Arbeit, weil da einfach so viele Animationen auch drin waren, ja, und mittlerweile ist so dieses gleiche Format, was so in diesen Anfangszeiten so von YouTube gesehen haben, natürlich jetzt professioneller oder besser, aber so bauen wir jetzt auch unsere Videos dann bei dem Kurs auf tatsächlich. Und ich kann mal so sagen, für ein so ein 10-Minuten-Video sind wir über 16 Stunden. Das ist eine Menge, ne?
Das ist schon heftig, ja.
Genau.
Aber du hast ja nicht gleich mit Theorie angefangen, ne? Also zumindest nicht, was Aviation Hero als Produkt angeht. Wie bist du denn auf diese BZF-Geschichte gekommen?
Tatsächlich war das sehr ähnlich. Ich musste dann auch nochmal irgendwie, ich stand kurz vor meinem ersten Alleinflug und dann haben die mich so gefragt, ah, Heinz, hast du dein BZF schon? Ich dachte so, BZF, was ist denn das? So, ja, hier Funken und so. Dann dachte ich mir so, also habe ich noch gar nicht gehört. Und dann, habe ich mir das dann irgendwie beigebracht. Da habe ich den Tower-Lotsen in Arnsberg genervt. Der hat netterweise mit mir geübt. Habe dann noch aus dem alten Verein jemand gefragt. Der hat dann auch zigmal mit mir geübt. Und ich habe mir da so eigene Notizen irgendwie zusammengesucht. Ich hatte halt keinen roten Faden. Ne? Und immer wenn mir jemand was gesagt hat, das musst du so sagen, das machst du so, habe ich mir das so in Notizen runtergeschrieben. Und dann habe ich das als Guide rausgegeben bei YouTube, weil halt vielen irgendwie das Problem anscheinend hatten gegenüber eine E-Mail-Adresse. Ja, das heißt, die Leute konnten sich mussten ihre E-Mail-Adresse eintragen, konnten kostenlos diesen Guide haben. Und das haben sich echt viele eingetragen und voll viele haben dann geschrieben, hey, voll geil hier, was du geschrieben hast, ich check das jetzt. Aber irgendwie, ich kann es noch nicht, können wir das mal üben? Ja, und daraus ist dann tatsächlich, wo wir dann die ersten, ich weiß nicht, 800 Leute in der E-Mail-Liste hatten, habe ich dann tatsächlich den Kurs gelauncht, dass man diese ganzen Sachen dann halt auch mal wirklich übt, weil ihr wisst ja selber, Sprechfunk ist nicht einfach getan, wenn man es verstanden hat, sondern es ist wie eine Sprache, ne? Die muss man auch sprechen.
Bedingt, das ist ja das Besondere, ja.
Frage ich mich gerade, du bist in der ATO in Arnsberg im Verein angemeldet und jetzt fragen die dich, hast du ein BZF? Du hast das gar nicht gehört. Denkst dir, was will der von mir? Wie kann das passieren, dass man so unzureichend, nenne ich es jetzt mal, ausgebildet oder vorbereitet wird?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich glaube, das liegt an dieser ganzen Vereinsstruktur, dass es einfach darauf beruht, dass ja man sich zusammenschließt und einfach Bock hat auf diesen ganzen Luftsport, ne, und das Ganze so am Leben behalten möchte. Und was ja auch eine richtig geile Sache ist. Aber diese Ausbildungsqualität, dass alles perfekt durchstrukturiert ist, dass jeder von A bis Z abgeholt wird, die ist ja dementsprechend halt dann nicht wirklich so gegeben. Und ich glaube, das ist das Problem. Das hat jetzt, glaube ich, keiner irgendwie extra gemacht. Dann war das jetzt bei mir noch mit dem Vereinswechsel und bestimmt auch, weil ich selber einfach viel zu tun habe und dann bin ich da zwischenzeitlich hingefahren, habe vielleicht haben sie es ja auch sogar gesagt. Und da will ich mir jetzt natürlich nicht selber komplett die Schuld wegnehmen. Ich glaube, das ist vieles dann so irgendwie zusammengekommen und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem von vielen Leuten, wenn man halt in diese lose Struktur reingeht und dann halt selber noch viel beschäftigt ist und das nebenbei macht und dann Familie und was weiß ich, Beruf hat, dass dann einfach Sachen untergehen, ne? Und dann sitzt man da irgendwie und möchte seinen Flugschein machen, aber weiß vorne und hinten nicht, was mache ich denn jetzt als nächstes?
Jetzt hast du damals Aviation Hero mit dem BZF-Kurs gegründet. Und das war ja eigentlich nur so ein Zeitprojekt von dir damals, ne? Jetzt machst du es Vollzeit. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe ja nebenbei studiert noch während meinem Flugschein, hatte zwei Nebenjobs und ich wollte mich eigentlich schon immer selbstständig machen. Ja, das war immer so mein Ziel. Ich hatte auch immer viele Ideen, nur die mussten dann halt auch irgendwie umgesetzt werden. Und dann, ja, war das Naheliegendste. Ich bin jetzt eh am Lernen für den Flugschein. Bring doch die Notizen raus und dann ist der Kurs halt rausgekommen und dann ja stand ich an einem Punkt, wo ich gleichzeitig studiert habe, zwei Jobs hatte, am Ende meines Flugscheins war und dann halt noch Aviation Hero aufbauen wollte und ja, dann ist meine Gesundheit, hat mir dann so gezeigt, hey Heinz, das geht so nicht mehr, du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und das hat mich tatsächlich dann dazu gepusht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du dich entscheiden. Und ich war kurz vorm Ende des Studiums, ich habe damals Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also so eine leichte Abänderung davon und hätte jetzt noch zwei Klausuren plus die Bachelorarbeit offen gehabt. Also gar nicht mehr so viel. Total verrückt, wenn man das eigentlich denkt. Aber weil mir meine Gesundheit halt gezeigt hat, hey, du kannst das jetzt wirklich nicht mehr so weitermachen. Ich hatte echt starke Probleme mit dem Darm. Habe ich dann tatsächlich gesagt, okay, machst du jetzt nochmal diese 8 Monate und dann wird dieses Projekt auch nichts. Das kann ich jetzt schon sagen. Oder probierst du es jetzt einfach? Und dann habe ich tatsächlich es einfach probiert und habe gesagt, ich gehe jetzt all in, lass das Studium erstmal sein. Ich könnte es ja immer noch weitermachen. Und dann hat es tatsächlich direkt geklappt mit Aviation Hero, weil anscheinend es nicht nur ein Problem von mir war, sondern von vielen anderen auch. Und seitdem mache ich es dann eigentlich auch schon direkt Vollzeit.
Wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile?
Ich meine, wir sind jetzt 9 Leute. Ja, also wir sind 3 Leute, die festangestellt sind. Dann haben wir noch 2 Leute auf Teilzeit und dann halt noch einige Minijobber, ja, die dann in der Regel die Lehrer sind.
Genau. Das ist vielleicht gerade ein guter Punkt mit den Lehrern und den ganzen. Vielleicht erzählst du mal die Aviation Hero noch nicht kennen, wie das Konzept ist, weil es ist ja mehr als nur einfach irgendwelche Videos angucken.
Korrekt. Ja, also ich hole da nochmal so ein bisschen aus. Ich hatte ja gesagt, wir haben ja den BZF-Kurs gestartet und ich glaube, das war auch beim letzten Mal schon, wo wir das erste Interview hatten. Da war gerade der BZF-Kurs am Launchen oder der lief da schon, aber wir waren noch keine offizielle Flugschule. Und in dieser Zeit hin sind wir jetzt eine offizielle DTO geworden. Das heißt, wir bieten jetzt auch komplett die ganze Theorieausbildung an und sind dementsprechend eine voll digitale Flugschule. Was heißt das? Das heißt, jemand, der jetzt seine Privatpilotenlizenz machen möchte, der kann entweder direkt im Verein oder in die Schule gehen und das traditionell machen, oder er kommt zu uns, macht mit uns online in eigener Zeitumteilung komplett die Theorie und das Sprechfunkzeugnis und sucht sich danach nur noch eine Flugschule für seine Praxis aus. Also das ist quasi das ganze Modell.
Wie reagieren die Flugschulen, wenn da so Flugschüler von euch kommen, die sagen, oh, Theorie habe ich schon, ich will nur noch fliegen?
Eigentlich gut. Also eigentlich, weil wir hatten bis jetzt noch keine Probleme gehabt, dass sich irgendjemand quergestellt hat. Vielleicht mal der eine oder andere Verein, der das dann nicht richtig verstanden hat. Mhm. So, aber dann haben wir da kurz angerufen, haben denen erklärt, ja, hier der Schüler, der würde gern bei euch die Praxis machen, hat mit uns die Theorie bestanden bei der Behörde, wir sind eine anerkannte Flugschule und so weiter und so fort. Und dann waren eigentlich alle happy damit, weil die Flugschulenvereine, die haben oftmals das Problem, dass Leute hinkommen, da machen die 2-3 Flugstunden, kommen mit der Theorie nicht in die Pötte und lassen sich nie wieder blicken. Das ist halt sehr ärgerlich, ja, weil die Flugzeuge müssen in die Luft rein. Und genau deswegen, wenn jetzt jemand bei uns das beide schon abgeschlossen hat, dann ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass er jetzt in relativ kurzer Zeit auch die 30 bis 45 Flugstunden macht.
Also ein Win-Win eigentlich für alle.
Eigentlich ein Win-Win. Deswegen haben wir auch schon viele Flugschulen, die auch aktiv ihre Schüler zu uns schicken. Ja, die sich dort angemeldet haben, aber die haben dann keine Lust mehr, dann, weiß ich nicht, die Fernlehrgänge zu empfehlen. Und dann empfehlen sie halt uns und dann arbeiten wir da schon mit einigen zusammen. Aber das ist ein Thema, was wir dieses Jahr auch nochmal weiter aktiver ausbauen wollen, weil wir haben jetzt die Infrastruktur dafür, wir haben jetzt die Lehrer dafür. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auch auf die ganzen Schulen, Vereine nochmal aktiver zuzugehen.
Das ist eigentlich ein super Konzept. Finde ich total klasse. War bei mir auch so, ich habe mir Amtshilfe damals geholt aus Rheinland-Pfalz. Mein Bad Sobernheim auf der Flugschule, so mit so einem Kompakt-Crashkurs. Und ich war der einzige Flugschüler, der schon 35 Stunden auf der Uhr hatte, aber von Theorie keinen blassen Schimmer hatte. Und ich habe immer am Fenster gegangen, habe den beim Fliegen draußen zugeguckt, während vorne der Fluglehrer Zimmermann stand und was von Meteorologie erzählt hat. Da dachten wir so, geh mir doch mit deinem feuchtadiabatischen Ebungsvorgang weg. Aber das Konzept ist eigentlich ziemlich geil. Die sind mit der Theorie fertig, gehen nur noch einen ganzen Tag fliegen. Ist eigentlich total cool. Finde ich mega.
Vor allen Dingen, man tut sich dann halt auch nicht zu viel auf die Schultern legen, ne? Weil ihr wisst es ja selber, so eine Flugausbildung, die ist schon ganz schön intensiv und zeitaufwendig. Und die meisten, würde ich jetzt behaupten, für die ist es jetzt kein Vollzeitprojekt, sondern für die ist es neben Beruf, neben Familie ein Zeitprojekt, ne? Und wenn du dann halt alles gleichzeitig machst, das ist nicht wirklich umsetzbar für die meisten. Ja, und deswegen das so aufzuteilen, Schritt für Schritt, ich hake jetzt eins nach dem anderen ab, funktioniert einfach für die meisten besser. Ja, das ist jetzt das, was wir so herausgefunden haben.
Würdest du sagen, ich will nochmal kurz auf diese Gründungsphase zurückkommen, weil, wenn ich das richtig weiß, seid ihr die erste und auch einzige digitale Flugschule. Es gab ja schon früher so ein paar Online-Kurse und sowas, aber das LBR hat sich da ja schon, glaube ich, sehr schwer getan. Wie war das für dich, mit den Behörden da umzugehen? Haben sie deine Idee gleich verstanden?
Tatsächlich ja. Also wir sind ja eine DTO. Das heißt, wir arbeiten nicht mit dem LBA zusammen, sondern wir jetzt mit der Bezirksregierung in Düsseldorf. Ne? Oh. Die für DTO ist es alles dann auf Länderebene geregelt. Und die waren wirklich super angenehm. Denen ging es halt hauptsächlich darum, dass die Qualität halt wirklich stimmt und es auch funktioniert für Schüler. Und die waren jetzt in keiner Weise irgendwie abgelehnt, weil wir das jetzt voll digital machen wollten. Und unser Ansatz war ja auch, dass wir das besser machen als die bestehenden Lösungen. Ja, und das ist, glaube ich, bei denen auch rübergekommen und die haben dann wirklich gemerkt, oh wow, da steckt ja richtig was dahinter. Und dementsprechend waren die da sehr unterstützend tatsächlich.
Würde denn bei euch der Sprung oder die Weiterentwicklung Richtung ATO dann auch im Raum stehen?
Aktuell noch nicht. Ja, könnte man natürlich überlegen, ob man das Ganze weiterspannt, dann Richtung ATPL und so weiter. Dann bräuchte man ja schon eine ATO. Aber wir haben jetzt gerade nochmal so viele Ideen und so viele Sachen, die wir machen können, um wirklich die Privatpiloten noch weiter zu unterstützen. Und deswegen werden das erstmal so die nächsten Projekte sein, bevor wir dann halt nochmal weitergehen.
Jetzt weiß ich ja, wir haben viele, viele Hörer immer dabei, die sind aktuell in der Flugausbildung drin. Und die schreiben uns dann auch immer wieder, oh Mensch, super, das war ein tolles Thema, was ihr da so aufgearbeitet habt. Jetzt hast du ja mit dem Sprechfunk angefangen, weil das ja bei dir auch so ein Riesending war. Warum wird denn das so, ja, ich sag mal, stiefmütterlich eigentlich in den Vereinen behandelt? Weil es ist ja eigentlich essentiell wichtig.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es ist einfach so, dass man immer gesagt hat, so, ja, Sprechfunk macht man mal eben. Ja, und wirklich komplex ist der VfR-Sprechfunk ja nicht. Ist ja keine Raketenwissenschaft. Ja. Nur was das Problem dabei ist, es ist halt wie eine Sprache, die man lernt. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland gehen möchte und ich möchte jetzt nächstes Jahr irgendwie gut flüssig Spanisch sprechen können, dann bereite ich mich ja auch nicht zwei Wochenenden vor und bin dann der Meinung, dass ich da wirklich ja selbstsicher sprechen kann. Ja, da kann ich vielleicht die nötigsten Vokabeln lernen. Und so ähnlich ist es im Sprechfunk auch. Ja, also du kannst die Sprechgruppen schon mal ebenso lernen. Aber wenn du wirklich dahin kommen möchtest, dass du im Flieger sitzt und weißt, hey, ich weiß hier, was ich mache. Ich kriege hier nicht irgendwie, ich bin nicht komplett nass geschwitzt, wenn ich vor so einer Kontrollzone stehe. Dann braucht es einfach ein bisschen mehr Übung. Und dieses Konzept, dass man zwei, dreimal am Wochenende lernt, egal wie gut der Lehrer ist, das würden wir auch nicht hinkriegen, reicht einfach nicht aus, um selbstsicher zu werden. Deswegen haben wir dieses Konzept neu gedacht und haben gesagt, hey, wie kriegen wir dich nicht durch die Prüfung, nur mal eben mit den wenigsten Aufwand, sondern wie kriegen wir dich dahin, dass du wirklich dahin kommst, dass du komplett selbstsicher sprichst und weißt, was du tust. Und dann ist ein natürlicher Zwischenpunkt, dass du die Prüfung auch ohne Probleme bestehst. Und da musste man dann halt dieses ganze Konzept nochmal neu denken. Wie lernt man das denn überhaupt, dass man da hinkommt? Und dann braucht es halt einen ganz anderen Ansatz.
Wie ist denn der Ansatz?
Der Ansatz ist so, dass man bei uns erstmal startet mit Videolektionen. Ja, weil sämtliche Themen aus der Luftfahrttheorie, die benötigt man schon für den Sprechfunk. Ja, also wenn jetzt jemand nicht weiß, wie die Lufträume aufgebaut sind oder was ein Rollhalt ist, dann brauche ich den ja gar keine Anweisung zu geben im Sprechfunk. Dann wird er es ja erstmal nicht verstehen. Deswegen bringen wir denen erstmal das ganze Fundament bei durch Videolektion, einmal die Grundlagen im Sprechfunk, auch das theoretische Vorwissen. Das ist quasi erstmal Schritt 1. So, jetzt kommt jeder schon mal rein ins praktische Funken und hat schon mal einen Überblick und weiß schon mal, okay, so funktioniert's. Keiner kann's bis jetzt, aber man hat schon mal einen Überblick. So. Und jetzt wäre der zweite Schritt, dass wir das Ganze jetzt erstmal üben und wir haben da so eine Struktur aufgebaut über 2 Wochen, dass wir da 3 Zoom-Termine haben pro Woche, wo wir alle möglichen Szenarien einmal systematisch in der Kleingruppe durchüben. Ja, das heißt, alle verschiedenen Flughäfen kontrollierten, die es so gibt, dann alle Gemeinheiten und Fallen, die in so einer Prüfung vorkommen können, sodass dann jemand nach diesen 2 Wochen eigentlich prüfungsreif ist. Das klappt auch so zu 80%. Wir machen dann nochmal so eine Prüfungssimulation mit den Leuten, damit die genau wissen, wo die stehen. Und es ist dann auch nochmal so ein mentaler Aspekt, ne? Wenn man schon mal so eine Situation gemacht hat, dann klappt es für die Prüfung auch besser. Und dann können die meisten eigentlich die Prüfung bestehen. Und danach folgen jetzt nochmal flexible Trainings. Wir nennen das die sogenannten Refresher-Trainings, wo die Leute danach noch so oft, wie sie möchten, weiter dran teilnehmen können, bis sie dann wirklich selbstsicher sind. Ja? Mhm. Bis zur Prüfung reicht es in der Regel, dass da die Leute nochmal 2-mal teilnehmen. Dann sind sie eigentlich sehr gut für die Prüfung vorbereitet. Aber jetzt kommt der Punkt. Nach der Prüfung kommen die Leute dann weiterhin bei uns in die Trainings rein. Ja? Frischen das für die Praxis nochmal auf, vertiefen vielleicht das Thema nochmal. Und so kriegt halt durch diese Refresher-Trainings jeder individuell so viel Übung, wie er halt wirklich benötigt. Ne? Weil bei den einen klappt es ein bisschen schneller, der andere braucht ein bisschen länger. Deswegen ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis man dann halt auch wirklich dahin kommt, dass man es gut kann.
Gibt's das dann auch für Leute, die schon länger einen Schein haben? Also wie zum Beispiel jetzt Fritz, wenn er zu viel mit Arne von der Fliegerseelsorge gefunkt hat, ne? Dann muss er ja wieder ein bisschen aufpoliert werden.
Entschuldigung.
Tatsächlich haben wir auch einige Leute, die bei uns anfragen und sagen, hey, ich habe irgendwie die Prüfung bestanden. Oh, ich kann es aber einfach noch nicht. Ich fliege hier seit Jahren um die Kontrollzonen drumherum und fliege so Slalom durch Deutschland. Die machen dann auch nochmal unser ganzes Programm. Aber dass jetzt jemand kommt, der sagt, ich brauche einfach nur nochmal so ein bisschen Training, kann es aber in der Regel. Für die wäre dann, glaube ich, ehrlicherweise unser Programm dann noch ein bisschen Overkill. Also ich glaube nicht, dass Fritz das benötigt, ja, um das zu
bin schon, doch, ich bin schon teilweise sehr schlampig auf dem Funk, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben ja bei uns einen Fluglehrer in Start und der sagt immer, schlampig wird's von alleine und bei mir ist es extrem schlampig geworden. Also manchmal ist man dann so schlaksig am Funk. Gerade, eigentlich hat Johann recht, wenn Arne dann am Funk sitzt, dann entsteht da schon mal ein kurzes privates Gespräch und die Frequenz ist mal kräftig geblockt zwischen irgendeinem Flieger aus Stade und langen Informationen. Aber okay. Frage, viele haben während Corona angefangen, ihren Flugschein zu machen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Zahl gehört von der Flugschule, da sind die Zahlen während der Corona-Zeit um 30% gestiegen. Nach Corona ist das dann wieder zurückgegangen. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass immer noch viele den Traum da draußen haben, fliegen zu wollen, aber diesen, ja, vielleicht letzten finalen Schritt nicht machen können, nicht machen wollen? Woran scheitert es deiner Meinung nach?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten auf den perfekten Moment warten, anzufangen. Ja, dass sie diesen Traum so haben im Hintergrund und der geht auch nicht irgendwie weg, weil sonst würden sie nicht jedes Jahr wieder neu darüber nachdenken. Aber die warten dann einfach noch und denken, jetzt ist immer noch nicht der Moment oder das passt noch nicht oder das passt noch nicht. Und ja, wie wir wissen, der perfekte Moment, der kommt halt selten, wo alles irgendwie gerade klappt. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Habt ihr da den perfekten Moment gehabt oder habt ihr einfach angefangen?
Also bei mir war es so, ich bin dann einfach losgelaufen, weil ich habe gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Und Johann hat eigentlich so durch die Mitarbeit im Podcast, hast du, glaube ich, Blut geleckt, ne?
Ich war ja schon immer Segelflieger. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, aber ich habe halt noch mit dem PPL gewartet, bis, das war die Verabredung zwischen mir und meiner Frau, bis das Haus da ist. Und als wir nach Stade gezogen sind, war das Haus da. Und sofort, als wir hier an dem Tag, wo wir hier eingezogen sind, stand ich auf dem Flugplatz und habe mich angemeldet.
Geil.
Und deine Frau hat den Möbelwagen ausgeräumt. Wo ist Johann? Der unterschreibt die Mitgliedschaft in Stade.
Prioritäten setzen.
Ja, natürlich.
Okay. Ja, das ist so, ne? Also oftmals auch dann Familie, ne, wo dann irgendwie andere Sachen vorkommen oder dann ist es irgendwie die Karriere, ne? Man ist beruflich gerade irgendwie sehr eingespannt. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission, dass wir so sagen, hey, wenn du denn schon so lange den Traum hast, lass uns doch mal schauen, wie wir das realistisch in deinen Alltag integrieren können, anstatt jetzt wieder zu warten auf den perfekten Moment, der doch sowieso nicht kommt. Ja, wenn es wirklich dein Traum ist, wenn du sagst, hey, Motorradfahren ist auch geil, ja, und das ist auch geil, dann ist vielleicht auch Fliegen nicht das Richtige für dich. Aber wenn dir das schon ewig irgendwie im Kopf so drin ist, dann, ja, macht es, glaube ich, mehr Sinn, sich da mal wirklich realistisch hinzuschauen, wie es denn funktionieren könnte, ne, und nach Lösungen zu suchen.
Ein großer Vorteil, den ich sehe und auch hier selber festgestellt habe, ist, wir sind ja ein Verein und du warst auch im Verein. Da hat man ja automatisch so ein bisschen mehr Anschluss. Bei dem einen Verein mehr, bei den anderen Verein weniger. Im Gegensatz zu einer Flugschule, wo man alleine kommt, das Flugzeug ist fertig, man fliegt mit dem Fluglehrer und dann geht man wieder. Man hat irgendwie nicht so wirklich diesen Anschluss. Daher kommen ja auch dann diese vielen Communities. Und das ist auch genau das Stichwort. Die Community bei euch ist ja auch wirklich sehr hilfreich und ich glaube auch ausschlaggebend dafür, dass es viele Leute bei der Stange hält und die dann auch wirklich erfolgreich die Prüfung machen.
Auf jeden Fall. Also Community ist ein großer Part davon. Du bist auch drin in der Community, ne?
Ich lese immer sehr gerne mit.
Ja, geil. Ja, es ist tatsächlich ein großer Punkt, einfach weil wir so ein bisschen so dieses Vereinsszenario schaffen wollen, aber für ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Weil natürlich ist es geil, wenn du Leute in der Nähe hast, die sich auch für Fliegen interessieren. Da musst du deine Freunde nicht die ganze Zeit voll labern mit dem Quatsch. Ja, was wir natürlich alle, glaube ich, das öfter mal gemacht haben. Und da ist es aber noch cooler, wenn du doch einen Flieger hast und Europa zu deiner Spielwiese wird. Wie cool ist es denn, wenn du dann an jeder Ecke in Deutschland jemanden hast, an jedem Flugplatz, den du kennst, wo man sich mal auf einen Kaffee trinken könnte, ne? Mit dem man mal irgendwie was gemeinsam planen könnte, irgendwelche Flüge. Ihr macht das ja auch mit den Fliegerreisen, was ich übrigens total cool finde, weil daraus lebt der Sport ja dann am Ende, ne? Oder das Hobby, weil den 10. Flug dann irgendwie übers Haus zu machen, irgendwann hat man ja da auch keine Lust mehr drauf.
Eben, sehe ich genauso.
Und es gibt ja so Leute, die werden damit nicht müde, dass die immer wieder um den Kirchturm fliegen.
Man muss halt auch interessante Gäste haben dann, ne? Dann geht's tatsächlich. Ja, dann ist es immer wieder was Neues, ne? Dann macht das Spaß. Aber genau, wenn man dann alleine drin sitzt und dann nochmal hier, dann steht man, glaube ich, so an dem Punkt, wo man sagt, entweder mache ich jetzt weiter und traue mich mal ein bisschen mehr und mache mal auch anspruchsvollere Sachen, oder das Hobby geht dann am Ende so ein bisschen unter, ne? Was man dann, glaube ich, auch bei vielen dann beobachten kann.
Eins, jetzt du bist selbstständig, du hast ein Team hinter dir, du hast Flugschüler, die du betreust, nicht nur du alleine, natürlich auch dein Fluglehrerteam, das da so hinter dir steht. Wie geht man jetzt eigentlich mit so einem mit dieser Verantwortung generell als Unternehmer und natürlich auch als Lehrer für seine Schüler und mit diesem unternehmerischen Druck generell?
Es ist tatsächlich, man hat einen viel größeren Hebel jetzt. Ja, weil ich jetzt nicht mehr alles alleine mache, aber dementsprechend muss man viel vorsichtiger sein, was man auch für Entscheidungen trifft und was man mit seiner eigenen Zeit anfängt. Also ich gebe mal so ein Beispiel, wo ich jetzt irgendwie noch alleine war mit einem Minijobber und wenn ich dann an den falschen Sachen gearbeitet habe, hat es keinen großen Effekt gehabt, außer dass wir vielleicht langsamer gewachsen sind. Aber wenn ich das jetzt mache, dann hat das natürlich einen riesen Einfluss, ne? Dann kann es dazu führen, dass Kunden ihre Ergebnisse dann am Ende nicht bekommen, oder die Sachen Fehler behoben werden, die behoben werden sollten. Oder dass einfach der Umsatz nicht reinkommt und wir vielleicht jemanden entlassen müssen. Das muss man sich ja immer wieder klar dann auch machen. Da hängt halt schon viel dran. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man das hinbekommt, im Hinterkopf zu behalten, aber sich nicht dadurch stressen lässt. Das ist gar nicht so einfach.
Das glaube ich. Wo wir gerade davon reden, jetzt Heinz, der Unternehmer, nicht der BZF-Trainer, sage ich jetzt mal. Wo siehst du Aviation Hero in den nächsten, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahren ungefähr? Was sind so die Ziele oder die Vision, die ihr habt?
Die Ziele sind, dass wir die Leute noch mal mehr abholen. Ja, also es gibt ja auch ganz viele Teile, die mit der mit dem Praktischen zu tun haben. Ja, ganz viele Fragen, die darüber hinausgehen. Auch die komplette praktische Flugausbildung, dass wir da die Leute noch unterstützen und dass wir quasi alles abdecken, dass jemand, der wirklich seinen Flugschein machen möchte, in allen möglichen Szenarien bis dahin abgeholt wird. Also da werden nochmal so ein paar neuere Sachen kommen in der Richtung. Und gleichzeitig ist auch ein weiteres Ziel für uns, dass wir noch mehr mit Flugschulenvereinen einfach kooperieren, weil ich glaube, aktuell könnte es noch so ein bisschen so aussehen, dass wir so irgendwie alles irgendwie überrollen wollen und die einzige Flugschule werden wollen. Aber das ist ja völliger Quatsch, weil der Luftsport und dieses ganze Hobby lebt ja von den ganzen Vereinen und auch von den Flugschulen, ja. Und deswegen wollen wir einfach mehr Partnerschaften da schließen und mehr mit dem gemeinsam kooperieren, dass wir da einfach zusammen die Ausbildung auf einfach moderner und einfach geiler und effizienter machen können. Und dafür brauchen wir auch die Schulen, ne? Weil wir die Praxis ja gar nicht anbieten.
Auf eine kritische Frage zu kommen, die ich auch schon häufiger im Verein gehört habe. Ich finde das richtig cool, was ihr anbietet. Und wie du es gerade gesagt hast, ist eine moderne Form. Sonst ist man ja häufig der Einzelkämpfer. Aber viele Vereine bieten auch BZF-Ausbildung an. Und bei euch ist das teilweise so der 2- bis 3-fache Preis, den ich sonst so im Verein zahle. Was ist da der Unterschied oder womit rechtfertigt ihr das?
Korrekt, es ist tatsächlich so. Und das hat den Hintergrund, wie ich jetzt vorhin schon mal erklärt habe, dass wir halt einfach nicht nur ein Wochenende ein Funktraining machen. Dann würde es ungefähr das gleiche kosten wie im Verein. Okay, ein bisschen teurer natürlich, weil wir müssen natürlich auch Gewinn machen. Aber ungefähr so im Dreh. Aber dadurch, dass wir einen ganz anderen Ansatz haben und die Leute dahin bringen wollen, dass sie es am Ende auch wirklich können, dementsprechend ist es dann halt auch teurer und ein ganz anderes Ding. Aber wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte nur irgendwie durch die Prüfung kommen, so günstig wie möglich, dann sagen wir ihnen auch ehrlich, hey, da gibt's auch andere Lösungen zu. Ja, aber wenn jemand wirklich sagt, ich möchte am Ende komplett selbstsicher sein, dann ist er bei uns an der richtigen Stelle. Und ich sag mal so, wenn man 12.000 bis 18.000 Euro für ein PPL ausgibt, und dann am Funk spart. Ich weiß, das muss am Ende jeder selber entscheiden. Ich habe für mich am Ende ja in meiner Ausbildung herausgefunden, dass es nicht so viel Spaß macht, wenn man ganz aufgeregt dann um die Kontrollzonen drumherum fliegt und es nicht wirklich kann.
Absolut. Also gerade hier in Stade ist ja eine der Lieblingsrouten, dass wir hier hochgehen und dann gleich nach Hamburg reinfliegen. Gibt es ja auch ein paar schöne Videos bei euch auf dem Kanal. Also keine Angst vor Kontrollzonen. Und natürlich ist es dann mir das wert, da gutes Gefühl beim Funken zu haben. Da hast du vollkommen recht.
Und das soll am Ende jeder selber entscheiden, ne? Also da sind wir jetzt auch nicht irgendwie böse, wenn jemand sagt, ich möchte es so günstig wie möglich machen, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ähnlich ist es auch bei der Theorie, ja. Auch dort sind wir nicht die günstigsten. Dementsprechend haben wir aber auch einfach wieder eine ganz andere Betreuung und wir sind eigentlich so gepriced, wenn jetzt jemand bei uns BZF und Theorie macht, dass wir schon ein bisschen teurer sind, aber dass er sich die ganze Ausbildung anguckt und sagt, hey, ich habe so viel mehr am Ende bei denen und zahle da dann vielleicht 1.000 oder 1.500 Euro mehr und das lohnt sich dann einfach und das ist dann am Ende No-Brainer ist. Das ist sozusagen unser Hintergrund dahinter oder unser Ansatz, dass wir das so gestalten wollen.
Ich muss nochmal aufs Luftfahrtbundesamt zu sprechen kommen. Bin ja ein ganz großer Freund vom LBA. Jetzt hast du gerade gesagt, dieser Weg mit den Regierungspräsidien oder mit den Landesluftfahrtbehörden, der war viel einfacher. Das ist jetzt eine Frage, die haben wir nicht abgesprochen, die ist jetzt auch ein bisschen provokant. Könntest du dir vorstellen, wenn du den Schritt zur ATO gehen wollen würdest, dass das LBA dann auch mal so ein bisschen, ja, auf dich zukommen könnte oder hast du irgendwie eine Idee, wie du die drehen kannst, dass du sie von dieser digitalen ATO auch überzeugen könntest?
Also grundsätzlich gibt's ja die EASA Guidelines, ja, wo man die Vorgaben für die Ausbildung hat. Und solange wir uns danach richten und nicht irgendwie was machen, was komplett dagegen spricht, wüsste ich jetzt auch nicht, wieso das LBA da Nein zu sagen sollte. Ja, die können ja nicht einfach Nein sagen, gefällt uns nicht, sondern die prüfen ja auch nur das, was Aviation Hero da umsetzt. Stimmt das überein mit den EASA Guidelines und hat das eine Qualität und halten sie sich dann auch dran? Und das ist ja das, was wir in den Handbüchern beschreiben. Und tatsächlich hatten wir unsere Handbücher schon vom Umfang her so geschrieben wie eine ATO. Das haben die uns dann auch gesagt von der Bezirksregierung, weil wir einfach auch gar nicht wussten, wie umfangreich sollten denn solche Handbücher sein tatsächlich. Ja, und es gibt jetzt auch nicht so viele digitale Flugschulen, die nicht die Praxis anbieten, woran man sich hätte orientieren können. Und, ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte noch nicht viel mit dem LBA zu tun, deswegen ich wüsste nicht, wie die reagieren. Aber ich denke jetzt, solange wir uns an die Guidelines halten, wieso sollten die da was dagegen sagen am Ende?
Naja, weil ihr voll digital seid und das LBA vielleicht noch nicht so voll digital ist. Wir wissen ja, die hängen ja ein bisschen hinterher, also nicht viel, aber nur ein bisschen.
Ja, also es könnte sein, dass wir dann tatsächlich die ganzen Audits und so dann vor Ort machen müssten und es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, wo die Bezirksregierung in Düsseldorf echt schon sehr affin für sind, für solche Sachen, dass man solche Meetings auch mal online abhält, ne? Weil wir haben ja jetzt nicht zig Akten oder Schülerakten, die sind ja auch bei uns alle digital. Wir haben ja jetzt nicht irgendwelche Ordner, wo sie reingucken können, ist eh alles auf dem Laptop. Das könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass da dann doch ein bisschen schwieriger ist und vielleicht mal ein bisschen länger auf eine Antwort wartet und es dann der ganze Prozess dann deutlich länger dauert. Aber grundsätzlich an der Ausbildung, denke ich, wüsste ich jetzt nicht, was da groß gegenspricht. Aber ich habe es ja auch noch nicht gemacht, ne? Ja, keine Ahnung.
Neugierde halber.
Ja, genau.
Heinz, bei euch in der Community sind ja nicht nur die Flugschüler und BZF-Aspiranten, ne? Da sind ja auch schon oder immer noch Leute, die jetzt ihren Flugschein fertig haben, so wie ich ja auch und immer noch gerne mitlese. Und ihr veranstaltet ja tatsächlich auch Fly-Ins. Da müssen ja per Definition Leute reinfliegen. Das heißt, die müssen irgendwie einen Schein haben. Hast du viele Leute, die einfach dann in der Community bleiben und diese an dem Fly-Ins teilnehmen?
Tatsächlich, ja. Also wir haben einige Leute, die dann noch Teil der Community bleiben, sich weiterhin austauschen. Wir haben bis jetzt ja nur ein Fly-In gemacht, das war ja letztes Jahr. Und das haben wir spontan einfach, du hast es, glaube ich, mitbekommen in der Gruppe, oder? Also relativ spontan haben wir zwei Posts gemacht, weil alle Mitarbeiter gesagt haben, Heinz, wir müssen jetzt mit den Kunden treffen. Jeder will sich treffen, anstatt in den Online-Meetings, weil da sind schon so Freundschaften entstanden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da müssen wir es jetzt machen. Ich habe ja keine Wahl mehr. Und haben das dann kurzfristig organisiert. Und dann waren am Ende über 60 Leute da und über 25 Flugzeuge. Ne? Wir haben nicht einmal das irgendwie in YouTube erwähnt gehabt. Wir haben nicht einmal das in der E-Mail-Liste erwähnt gehabt. Nur durch zwei Posts in der Community. Und das, ja, war dann schon eine geile Sache einfach, weil diese ganze, da war auch ein Reporter da von der Nürnberger Presse und er meinte so, Heinz, mir wurde gerade gesagt, dass die Leute sich nicht kennen und auch viele von eurem Team sich zum ersten Mal sieht. Stimmt das? Ich glaube das gar nicht. Und dann meinte ich so, ja, doch, das stimmt. Er meinte, die ganze Atmosphäre ist so vertraut, ja, weil die Leute sich halt schon aus diesen ganzen Meetings kennen, ne, und da schon gemeinsam gefunkt haben, gemeinsam irgendwie gefeiert haben, dass der eine das BZF bestanden hat. Und ja, das war echt eine coole Erkenntnis, dass das halt auch echt so eine Verbindung schafft online. Und wenn man das dann halt nochmal in echt hat, ich glaube, das ergänzt sich sehr, sehr gut, wenn die Leute sich dann mal in echt sehen.
Das heißt, das nächste ist schon in Planung?
Dieses Jahr auf jeden Fall machen wir auch ein Fly-In im Sommer. Und das wird dann ein bisschen größer sein. Seid ihr auch gerne herzlich eingeladen. Und ja, bin ich gespannt, wie viele diesmal kommen werden.
Die Latte liegt hoch, ja.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja, also beim letzten Mal, was haben wir gemacht? Wir haben da Pizza gegessen mit allen zusammen und hatten einfach Spaß. Wir hatten ja jetzt kein großes Programm oder so. Aber jetzt muss auf jeden Fall einen draufgesetzt werden, ne, wenn wir das nochmal machen. Also wir werden jetzt kein Bühnenprogramm oder so da machen. Klar, ne? Wir lassen uns da schon was Cooles einfallen dieses Mal.
Schön.
Bin gespannt.
Heinz, so die abschließende Botschaft von dir an unsere Hörer, die jetzt auch vielleicht gerade so mitten in der Ausbildung drinstecken, was würdest du denen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen mit sich zweifeln und hadern?
Ich würde, glaube ich, sagen, geh Schritt für Schritt, auch wenn du jetzt in der Ausbildung bist und alles gleichzeitig angefangen hast, geh Schritt für Schritt die Sachen jetzt an und hak die dann nacheinander ab. Leg deinen Fokus auf eine Sache. Sagen wir, wenn du das BZF noch aufhast, das würde ich als allererstes komplett abschließen, weil dann hast du es einmal in der Tasche, es läuft dich ab und ist der niedrigste Zeitaufwand. Und desto eher man mit dem Funken anfängt, desto besser bist du dann auch. Also das ist ein No-Brainer, das würde ich sofort irgendwie so schnell wie möglich abhaken. Bei uns machen es tatsächlich die Leute schon vor der Flugausbildung. Also dass ganz viele das BZF machen und dann erst die Flugausbildung anfangen oder die Theorie. Ja. Und dann halt auf die anderen Sachen, Schritt für Schritt auf die einzelnen Sachen konzentrieren, dann die Theorie auch abhaken, Fokus eher darauf legen und dann mit der Praxis halt Gas geben, dass man da vorankommt. Ich glaube, das ist das Beste, weil wenn man so das Gefühl hat, nichts geht irgendwie voran, das ist, glaube ich, das, was die Motivation wirklich heruntertreibt. Und wenn man dann schnell die Erfolgserlebnisse hat und Haken setzen kann, dann geht es auch, glaube ich, deutlich besser.
Das mit der Theorie ist bei uns auch immer ein großes Thema im Verein. Die Leute fliegen, ne? Und dann sollen sie irgendwann solo unterwegs sein und dann, oh ja, da war ja noch was. Ich muss da noch so ein paar Häkchen setzen.
Und das ist total ärgerlich, ne? Weil dann wäre man schon so weit von der Ausbildung und jetzt wird man gebremst durch die Theorie und durch diese Pause dazwischen verliert man halt total viel Momentum, ne? Muss dann halt wieder erstmal ein paar Flugstunden wieder danach machen, was dann vielleicht dann auch nächstes Jahr sein kann, weil der Winter dazwischen kommt. Und dadurch kann sich dann so eine ganze Flugausbildung dann ein Jahr oder so verlängern. Das ist dann halt schon doof, ne? Und deswegen, desto eher man die Sachen abhakt, desto besser kommt man, glaube ich, auch voran und desto mehr holt man auch aus den Flugstunden dann heraus, wenn man schon weiß, wie die Instrumente aufgebaut sind, wie man Wetterbriefing macht. Das bringt einen ja auch wirklich was dann, ne, in den Flugstunden.
Ja. Mir ging es ja selber so. Ich hatte da gut, ich habe meine Ausbildung generell ein bisschen gestreckt, bewusst, auch wegen der Familie. Aber irgendwann war ich auch an diesem Punkt, wo ich das Thema hatte, 2-3 Monate zu verlieren, weil ich unbedingt noch diese blöde Theorie machen musste. Ja, ist halt so, ne?
Was wäre denn eine Sache, was ihr jetzt aus eurer Ausbildung den Leuten mitgeben würdet, wenn es ein Tipp ist und es dürfte nicht der gleiche sein, den ich jetzt gesagt habe?
Oh, das ist jetzt fies.
Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe ja damals dann in der Flugschule gesessen und dachte mir so, mein Gott, warum hast du erst mit der Praxis angefangen und nicht erst mit der Theorie? Und deswegen ist der Weg, den du gehst, auch mit deinem Unternehmen, mit deiner DTU, der ist sehr, sehr schlau. Das ist klug, weil bei mir saß auch ein Flugschüler mit im Unterricht und der hat sich erst die Theorie komplett reingeprügelt. Der hat vieles nicht verstanden, aber das hat sich ihm dann erschlossen in der praktischen Ausbildung. Also diesen Weg, den du gehst, der ist sehr klug. Das würde ich auch jedem empfehlen. Setzt euch hin, lernt die Theorie, weil sie bremst euch sonst aus, weil Fliegen ist geil. Das ist einfach so. Fliegen ist geil. Du stehst da am Rollhalt, du rollst auf, du schiebst die Power rein, das Ding hebt ab. Das ist einfach nur cool. Und dann hast du keinen Bock, irgendwas über Luftrecht bei einer Luftlandesbehörde zu schreiben, um so einen Haken zu setzen in der Prüfung. Das willst du nicht. Deswegen erst schreiben, dann fliegen gehen.
Ja, sehr, sehr interessant, dass du das auch sagst, weil das ist ja wirklich ein Thema. Da lässt sich auch, glaube ich, mit dem einen oder anderen Fluglehrer wirklich drüber streiten, ja, wie man das Ganze angeht, weil es gibt ja auch total viele, die sagen, nee, du musst das gleichzeitig machen, ja, um dann irgendwie Theorie dann direkt irgendwie anwenden zu können. Ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Nur die Sache ist, in einer idealen Welt, klar, lernst du jetzt die Instrumente, nächstes Mal sitzt du drin im Flieger und du siehst die Instrumente. Realistisch gesehen ist das doch gar nicht so. Also was machst du denn in der ersten Flugstunde? Du fliegst die ganze Zeit Platzrunden. Und was bringt dir jetzt dein vereinzeltes Theoriewissen für die Platzrunden? Ja. Und ich bin der Meinung, ja, also man kann da auch gerne am Ende drüber argumentieren. Ich höre mir auch eine zweite Meinung an. Aber ich bin der Meinung, es bringt dir viel mehr, wenn du ein komplett vollumfängliches Theoriewissen hast. Also jetzt nicht nur weißt, was jetzt eine Cumulonimbus-Wolke ist, sondern du weißt, wie man ganz das Wetterbriefing macht. Ja, oder du weißt ja einfach, wie man komplett funkt, weil jetzt kannst du auch wirklich dann was in der Praxis dann mit anwenden. Ja, und meiner Meinung nach macht das so mehr Sinn, diesen modularen Ansatz. Und wenn man sich die Ausbildungsprogramme von Lufthansa und so weiter anschaut, die machen es ja auch so und nicht ohne Grund, ja, sondern die hacken erstmal die Theorie ab, dann machen die das Funken und dann gibt es für eine Praxisphase, oftmals zum Beispiel nach Arizona, wo die dann in einer kurzen Phase, zack, die ganzen praktischen Stunden hintereinander durchmachen. Und das versuchen wir so ein bisschen zu imitieren. Deswegen machen auch extrem viele das Funken und die Theorie über den Winter. Und im Sommer geben die dann Gas mit dem Fliegen. Genau, aber da, ja, wie gesagt, ist jeder eine andere Meinung. Was würdest du denn sagen, Johann? Was wäre denn dein Tipp?
Da ich das ja nicht wiederholen darf, hast du ja gerade eingeschränkt,
ja,
musste ich gerade echt nachdenken. Und ein Punkt, der mir gekommen ist, ist, keine Angst zu haben. Das alles ist ein riesiges Thema, aber wie du es gesagt hast, Schritt für Schritt, Thema für Thema abarbeiten und vor allen Dingen auch mal über seinen eigenen Lernstil nachdenken. Und dann auch mal ein bisschen zu gucken, was es gibt, weil der eine lernt besser in Präsenz, dann suche ich mir vielleicht eine Flugschule, die einen Präsenzunterricht hat, wo ich einfach eine Connection zu dem Fluglehrer habe. Der andere lernt besser über Videos und über so Kurse, wie du es anbietest. Da gibt's einfach unterschiedliche oder es gibt auch Leute, die mögen auch einfach nur den Kassierer einmal gelesen haben und können's. Da muss jeder einfach für sich selber den perfekten Lernstil für sich selber finden. Und es gibt mittlerweile ja Gott sei Dank mehr als nur einen Weg.
Korrekt. Ja, bin ich voll deiner Meinung tatsächlich.
Super. Da haben wir jetzt echt mal was erschlagen und vor allen Dingen dein Werdegang vom damaligen BZF-Trainer zur jetzt DTO. Mal mitbekommen, ist faszinierend. Ich finde es klasse, dass ihr wirklich den Leuten den Einstieg erleichtern wollt, weil das ist ja das, was wir eigentlich alle machen wollen. Wir wollen Fliegen sicherer machen und Fliegen für viele irgendwie erlebbar machen. Das ist ja unser großes Ziel. Ich glaube, jeder, der hier jetzt gerade im Podcast sitzt.
Ja, auf jeden Fall. Sehr geil.
Heinz, sind bei uns auf der Aero? Ich habe dich, glaube ich, noch nie auf der Aero gesehen, oder?
Ich war tatsächlich auch noch nie da. Und dieses Jahr werde ich auf jeden Fall da sein. Das heißt, wir sehen uns da. An welchen Tagen seid ihr da?
Immer.
Alle.
Ja, alle Tage? Macht ihr da auch einen Stand?
Nee,
oder
nicht mehr.
Macht ihr da irgendwas? Nee?
Ja, wir laufen rum. Wir sind dann live auf Instagram unterwegs. Wir hatten mal einen Stand 2022. Da waren wir mit dem Aero-Kurier zusammen da.
Aha.
Aber wir haben dann gemerkt, das killt uns. Also wenn du da gefangen bist, du musst da einfach rumrennen. Das ist zum einen viel spannender, viel lustiger. Und die Leute können dann viel besser auch mit dir interagieren.
Wir halten lieber das Mikro den anderen Leuten unter die Nase. Das macht mehr Spaß.
Macht ihr auch ein bisschen Content dann dort, wenn ihr dort seid?
Mhm. Jawohl.
Cool.
Ja, letztes Mal ist Fritz zusammen mit dem Tobi Brezel, also mit dem Leiter der Messe, über die Messe gelaufen und hat ein Live gemacht und so. Das war ganz interessant.
Ja, nice. Sehr cool. Wir werden auch keinen Stand haben, weil ich hatte mir genau das auch gedacht. Ne? Es ist viel cooler, da einfach rumzulaufen und mit den Leuten zu quatschen. Aber vielleicht machen wir da so ein kleines Community-Treffen oder so. Trommeln mal die Leute zusammen, die eh da sind, dass sie sich auch untereinander mal kennenlernen. Ich bin echt gespannt, ja, vor allem Dingen, weil es mein erstes Mal dann ist auf der Aero.
Echt cool, ja. Ist eine tolle Atmosphäre. Super Leute, die da unterwegs sind. Das macht schon echt Spaß. Tolle Bereiche, die man da erkunden kann. Wenn man es zwei, dreimal gesehen hat, dann sind die Sachen erstmal bekannt. Aber man findet immer wieder so zwei, drei kleine Sachen, die man noch nicht gesehen hat.
Ja, und dem sind es die Leute, ne? Das Klassentreffen der Allgemeinfliegerei. Alle freuen sich, die Leute wiederzusehen und auf die nächste Standparty zu gehen.
Richtig.
Also wenn die Messe zu Ende ist, bitte nicht vom Gelände gehen, sondern da bleiben.
Richtig, damit man sich schön ein in die Rüstung löten kann.
Ja, echt? Also ja, so geht's.
Da kannst du ja richtig an den Helm gießen. Also das läuft. Oh.
Ja? Okay, bin ich mal echt gespannt. Und was würdet ihr sagen, wie viele Tage macht das Sinn, alle Tage einfach kommen? Gibt es da so viel zu erleben?
Puh, kommt drauf an.
Schwierige Frage, ne, Johann, oder?
Also für uns brauchen wir alle Tage, weil wir sonst gar nicht alle Leute treffen können, die wir treffen wollen. Das ist so schon immer schwierig. Weil dann hast du irgendwie eine Verabredung und dann bist du aber gerade am nett quatschen mit wem anderen und guckst auf die Uhr und sagst, oh Mann, ich muss in 5 Minuten auf der anderen Seite des Messegeländes sein. Und deswegen brauchen wir alle Tage. Für einen Besucher, der wirklich der Inhalte und der Messestände wegen da ist, reicht wahrscheinlich einer, zwei Tage oder
so. Ja.
Aber wenn du wirklich diesen Community-Effekt haben willst, dann je mehr, desto besser. Okay.
Ja, ich bin echt mal gespannt, was da so los ist. Ich habe auch noch keinen Vision Jet in echt gesehen. Der sollte ja, glaube ich, auch da sein von Cirrus, oder?
Ja, der steht jedes Jahr da.
Geil, da bin ich mal gespannt.
Die sind auch immer voll, die Vision Jets.
Ja.
Da sitzen dann immer so kleine Kinder mit dem Eis drin, schmieren die Ledersitze voll. Das ist immer total cool. Das ist echt geil.
Krass.
Der geht doch mal.
Also hat er echt noch so eine Aufmerksamkeit, obwohl der jetzt schon so viele Jahre auf dem Markt ist, ne?
Ja, immer. Also Leute sind wirklich fasziniert davon. Auch gerade wenn du so auf YouTube guckst, da sind ja auch viele, die ihr jetzt so mit Vision Jets an den Start gehen mit Videos. Ich fliege mit meiner Freundin Low IFR von A nach B. Das ist schon, das Ding ist immer noch so ein Kassenrenner. Es verkauft sich halt auch wie geschnitten Brot. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, man sieht sie aber noch nicht so häufig. Mal so ab und zu sieht man irgendwo mal so ein Vision Jet. Aber ja, es ist schon echt geil, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ne? Auch mit diesen Autoland-Features und so. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was jetzt auch die neue SR22 hat. Und da mit dem Schirm, ne, den man einfach ziehen kann. Ja. Das ist schon geil, aber ist natürlich trotzdem extrem teuer, das Ding, ne, am Ende. Ja, was kostet der jetzt? 3,5 Millionen?
Also den Jet weiß ich nicht, aber die G7 kostet jetzt, glaube ich, 1,1 oder 1,2 Millionen.
Über eine Million.
Ne? Ja, du hast halt dieses Airline-Feeling, ne? In einem Prop-Flieger. Das ist schon geil.
Macht ja, schon Spaß. Es ist halt ein Unterschied, ob du in einem Flieger so reinsitzt und das Gefühl hast, als ob du in einem Mercedes drin sitzt. Oder bei uns in die Cessna reinhockst und dann irgendwie durch die Paneele doch den Boden siehst, ne?
Das ist so, das ist perfekt beschrieben. Es ist tatsächlich, du kommst rein, die Klimaanlage funktioniert einfach perfekt, auch am heißen Sommertag. Du sitzt einfach ganz entspannt da so drin, ne? Und ihr kennt es ja, glaube ich, selber, wenn dann man in einem älteren Cessna oder so sitzt oder vielleicht sogar Aquila, wo das Glas oben komplett offen ist. Und dann am heißen Sommertag, da brennt dir dann schon irgendwann die Rübe, ne, wenn man da drin sitzt. Ne? Und dann hast du noch das Dach so halb offen, so beim Motorcheck und sowas. Das ist so, ne? Und das hast du halt in so einer Cirrus, hast du das einfach nicht. Da sitzt du drin, bist entspannt. Deswegen, das ist schon echt, das macht das Ganze schon viel komfortabler.
Ja, ist schon ein tolles Produkt, was es da gibt. Und auch die anderen ziehen natürlich da auch kräftig mit. Aber es wäre schön, wenn wir uns auf der Ero treffen würden. Das wäre toll. Sag doch gerne Bescheid.
Mache ich.
Dann treffen wir uns in der Mitte von A und B und trinken eine kühle, blonde Hopfenkaltschale.
Ich bin dabei. Machen wir gerne. Das halten wir so fest.
Cool. Läuft. Lieber Heinz, lieber Johann, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch heute Abend. Es war schön, die Entwicklung von Aviation Hero jetzt nochmal so auf den neuesten Stand zu bringen mit Update 2.0. Weiterhin ganz viel Erfolg für die digitale Flugschule. Lieber Johann, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß beim Fox Hotel Fliegen. Ich freue mich, wenn ich wieder Sandsack sein darf. Und euch da draußen wünsche ich alles Gute. Many happy landings. Bleibt gesund. Blue Skies. Wir sehen uns auf der Aero oder sonst irgendwo anders in Deutschland, Europa oder der Welt. Bis zum nächsten Mal. Wenn du privat fliegst und nicht alles mit dir selbst ausmachen willst, dann komm doch mal rüber zu pplplus.de. Dort tauschen sich Piloten ganz normal miteinander aus. Zum Flugscheinerwerb, zur Flugplanung, Technik, Luftraum, Safety und Flugplätzen. Die Registrierung bei uns ist kostenlos, also schau doch mal rein, lies mit oder stell einfach deine eigenen Fragen. ppl-plus.de, von Piloten für Piloten.